Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Dazu begrüßt sie Katja Weise. Leichtes und Schweres, wobei das Leichte oft besonders schwer ist. Die Regisseurin Sherry Horman kann beides. Sie hat wunderbare Komödien gedreht wie Frauen sind etwas Wunderbares oder Irren ist männlich. Später dann Stoffe auf die Leinwand gebracht, die teils heftig diskutiert wurden wie Wüstenblume, die Biografie des Models Waris Dirie, 3096 Tage nach dem Buch von Natascha Kampusch und jetzt nur eine Frau. Die Geschichte von Aynur Sürücü, die 2005 in Berlin von ihrem Bruder erschossen wurde. Herzlich willkommen, Sherry Horman. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Ich habe ja jetzt zugegeben, Ihre Arbeit ein bisschen grob eingeordnet, so am Beginn in leicht und schwer. Es gibt natürlich auch noch eine ganze Menge dazwischen. Sie haben ja wahnsinnig viel auch fürs Fernsehen gedreht, Krimis auch gemacht.
Naja, wahnsinnig viel.
Also wenn man sich das mal anschaut, kommt da doch eine ganze Menge zusammen. Ich gebe zu, ich habe nicht gezählt. Aber wenn Sie bereit sind, jetzt doch mal bei diesem Raster so für den Anfang zumindest ganz grob mal zu bleiben, mögen Sie lieber leicht oder schwer oder jedes zu seiner Zeit?
Ich sag mal so, ich habe mich früher in den Komödien austoben können, weil ich finde die Leichtigkeit mit das Allerschwierigste. Und in zunehmendem Alter hatte ich das Gefühl, jetzt habe ich auch mal irgendwie, es wird Zeit für eine Veränderung, weil sich andauernd zu repetieren ist auf Strecke auch langweilig. Und entdeckte dann für mich tatsächlich das tiefer Graben und mit Wüstenblume, das war für mich so ein Beginn. Und ich denke, dass das Spannendste überhaupt ist, die schwierigen Themen in eine Erzählform zu bringen, dass man zwischendurch immer wieder durchatmen kann, dass man dann wieder irgendwie sich mehr einlassen möchte auf die wirklichen dunklen Augenblicke. Und insofern ist es immer eine Balance innerhalb des Films zwischen leicht und schwer. Insofern finde ich, diese Unterscheidung ist für mich eigentlich eher eine Einheit.
Das heißt also, auch die schweren Stoffe eben mit einer gewissen Leichtigkeit versehen in den Momenten, in denen sie es brauchen.
Genau, ist im Grunde genommen wie in der klassischen Musik. Wir haben immer das Adagio zwischendurch, um uns zu besinnen und dann wieder darauf einzulassen, dass wir wieder in Allegro gehen oder in eine andere Geschwindigkeit, um die Vielfalt eines Themas, dem wir uns zuwenden, auch wirklich zu betrachten.
Könnte man sagen, dass Sie in gewisser Weise dann auch in musikalischen Sätzen denken beim Drehen?
Das könnte man sagen. Ich komme von der Musik und das habe ich auch nie ablegen können.
Das ist ja nicht schlimm, oder?
Nein, überhaupt nicht. Es läuft auch oft Musik am Set.
Klassische dann auch?
Auch viel klassische, ja.
Welche das bei diesem Filmdreh gewesen ist, darüber vielleicht dann gleich mehr, weil wir wollen beginnen mit dem Titelsong des neuen Films, Nur eine Frau, Chan. Die Geschichte kennen wir ja jetzt noch nicht im Detail, deshalb vielleicht vorab nur ganz kurz, Sherry Horman, wer ist Chan?
Chan ist der Sohn der verstorbenen bzw. der erschossenen Aynur Sürücü, Hatun Sürücü, der zurückbleibt mit seinen 5 Jahren. Und Yasmin Shakeri hat ihm diesen Song gewidmet. Es war mir wichtig, mit einer Liebeserklärung zu enden.
Wir beginnen jetzt mit dieser Liebeserklärung.
Mein letzter Gedanke bist du. Jan, mein Sohn, ich liebe dich.
Jan, der Titelsong aus dem neuen Film von Sherry Horman, der morgen in die Kinos kommt, Nur eine Frau. Sherry Horman, ich habe Sie jetzt logischerweise gerade beobachtet, als Sie den Titel gehört haben. Ich hatte das Gefühl, Sie waren ganz in sich gekehrt, hatten die Hände so auf den Tisch gelegt. Mit welchen Gefühlen hören Sie dazu? Oder ist das für Sie auch Ihre Art, Musik zu hören, die Sie bewegt?
Ja. Sie werden mich immer irgendwo sitzen sehen und wirklich zuhören bei Musik. Es sei denn, es ist jetzt, ich bin im Auto, höre Radio und tanze innerlich dazu oder bin abgelenkt, weil ich irgendwie schauen muss, wo ich abbiege. Aber Musik dringt ein und Geschichten erzählen dringt ein. Und ich finde das Verweilen und die Aufmerksamkeit dafür was ganz Großartiges.
Wie ist dieser Song jetzt entstanden? Also hatten Sie auch ein Mitspracherecht?
Ich hatte ein ganz großes Mitspracherecht bei dem Film.
Ich meinte jetzt bei der Musik. Also speziell
aber der Musik auch, ja. Mhm. Also wir haben, Fabian Römer hat die Filmmusik gemacht oder geschrieben. Und wir wollten eben mit einem Song enden. Wir beginnen ja mit dem Song von Will Smith, Getting Jiggy. Das ist der Song, der einer ihrer Lieblingslieder war, als sie lebte.
Von Ainur Sürücü.
Genau, von Ainur Sürücü. Und wollten enden in Gedanken an dieses Kind, was irgendwo mit einer neuen Identität in Deutschland lebt. Und Jasmin Shakiri und die Beethovens arbeiten ja sehr eng zusammen. Und wie Sie sicher wissen, ist sie die Songwriterin auch von unter anderem Andreas Burani. Hat sich da sehr sofort angeboten, was für mich ein großes Glück ist.
Wir kommen jetzt mal zur Geschichte.
Ja, kommen wir doch mal zur Geschichte, genau. Damit die Menschen überhaupt wissen, wovon wir reden.
Genau, also Can ist der kleine Sohn von Ainur Sürücü, ja. Der jetzt, Sie haben es gerade schon gesagt, unter einem anderen Namen in einer Familie lebt. Ich weiß gar nicht, der ist inzwischen wahrscheinlich fast erwachsen. Er war 2005, als seine Mutter von ihrem jüngsten Bruder auf offener Straße erschossen wurde, um, ich zitiere, die Ordnung in der Familie wiederherzustellen. So hat er es jedenfalls im Prozess formuliert. Viele erinnern sich vielleicht auch noch an den Fall. Darüber ist ja viel berichtet worden. Ainur lebte mit ihrer Familie in Berlin. Die war viele Jahre zuvor aus Ostanatolien nach Berlin gekommen, türkisch-kurdischstämmig, streng religiös, mit, ich glaube, 8 oder 9 Kindern sogar. Und als Ainur 15 war, wurde sie von der Familie in die Türkei zurückgeschickt, ohne Schulabschluss, um ihren Cousin zu heiraten, kam dann aber 1999 hochschwanger nach Berlin zurück, weil ihr Mann sie schwer misshandelt hat, hat bei der Familie wieder um Aufnahme gebeten, die ihr gewährt wurde. Allerdings hatte sie eigentlich alle Rechte abgegeben. Wann haben Sie zum ersten Mal von dieser Geschichte gehört?
Also ich habe es damals vor 14 Jahren tatsächlich, wir sprachen gerade übers Radio, im Radio gehört und habe damals schon gedacht, es ist interessant, es wird immer von einem Fall berichtet. Aber es ist doch eine Frau, die auf offener Straße von dem Menschen erschossen wird, den sie großgezogen hat. Und es hat mich irgendwie nicht losgelassen. Zumal es ist ein Mord, der in der Stadt passiert, in der ich lebe. Und ich will wissen, was los ist in meiner Stadt. Und als Sandra Maischberger vor 1,5 Jahren auf mich zukam und sagte, Sherry, könntest du dir vorstellen, darüber eine Dokumentation zu drehen, über Hatun Sürücü, da habe ich erstmal gesagt, da muss ich drüber nachdenken. Weil welche Perspektive nehmen wir ein? Was erzählen wir genau? Und zusammen mit Florian Oeller, dem Drehbuchautoren, kamen wir dann auf die Idee, dass wir die Perspektive der Verstorbenen einnehmen, dass wir der Ainur Sürücü eine Stimme geben.
Wahnsinnig schwer, oder?
Unglaublich schwer, weil natürlich muss man sehr genau recherchieren und nochmal neu recherchieren und sich nicht nur verlassen, auf was alles schon berichtet worden ist. Sie wissen selbst, die Recherche ist wirklich so das Kritischste an allem. Und was ist Wahrheit und was ist nicht Wahrheit? Was wird erzählt, was cool klingt oder was stimmt? Und insofern haben wir uns dann darauf geeinigt, dass die Spielfilmsequenzen, es wurde dann auch kein Dokumentarfilm, sondern es wurde ein Spielfilm. Ich bin einfach auch kein Dokumentarfilmer. Aber die Spielfilmsequenzen basieren wirklich konsequent auf den Gerichtsakten, auch die Dialoge. Dann haben wir ein paar dokumentarische Sequenzen mit einbauen können. Und dann fehlte die Sinnlichkeit. Und die Sinnlichkeit kommt über den Fakt, dass wenn einer nicht mehr auf diesem Erdball lebt, wir auch seine Stimme nicht mehr hören. Und diese Lücke bleibt. Und diese Lücke wollte ich füllen. Und ich wollte nicht von einem Opfer erzählen, sondern von einer jungen Frau, die sich einfach nicht unterkriegen lässt. Die trotz dieser strengen Wertesysteme, die, und das möchte ich unbedingt am Anfang unseres Interviews sagen, nichts mit der Religion zu tun haben. Ist nicht im Koran niedergeschrieben.
Sind Aber für Werte, die Familie haben sie mit der Religion zu tun,
für
oder?
Für die Familie ist es eine Interpretation. Ja, es ist eine Interpretation von Werten, von Tradition. Und dass wir da nochmal genau gucken, dass sie eben sich gegen diese Werte gestemmt hat und sie rausgeht aus dieser Geschichte und sagt, wehrt euch.
Wie würden Sie sie beschreiben?
Naja, da ich sie leider nicht kennenlernen konnte, habe ich zu mir selbst gesagt, die ist wie eine Freundin. Die ist keine andere oder eine fremde Frau, sondern sie ist eine, die neben mir wohnt. Und so habe ich mich auch der Geschichte angenähert und merkte dann über die Recherchen auch von Zeitzeugen, die muss unglaublich sprudelig, voller Energie gewesen sein. und hatte aber auch sehr lange sehr dunkle Phasen. Also Sie haben es ja selber gerade eingangs erwähnt, sie hat einen Sohn, sie hat ihren Schulabschluss nachgemacht, sie hat sich für einen Männerberuf entschieden, Elektromechaniker, ging im Blaumann irgendwie zur Ausbildung, also schon mal ein rotes Tuch für jeden Populisten in unserer Republik. Da muss die Religion gar nicht dazukommen. Und hat ihr, ich sage es jetzt mal ganz salopp, ihr Ding durchgezogen. Ja. Und hatte dabei aber immer wieder dieses große Verlangen, zu ihrer Familie zurückzukehren, die sie verstoßen hat. Das hat mich auch sehr interessiert. Was ist das, dass du immer wieder wohin zurückgehst, wo du eigentlich weißt, du spielst mit deinem Leben? Es ist diese Anerkennung, es ist dieses Verlangen nach Liebe.
Ist es in gewisser Weise auch ein Balanceakt gewesen, diesen Film zu drehen? Also wem man vielleicht auch welche Argumente an die Hand gibt, wenn man eine solche Geschichte erzählt, wo ein Mädchen von der Familie aus, ich sag's jetzt doch mal, aus deren Sicht religiösen Gründen getötet wird?
Deswegen musste ich auch lange nachdenken, als Sandra Maischberger mich anrief, weil auf der einen Seite muss man aufpassen, dass man Populisten nicht in die Hände spielt. Auf der anderen Seite leben wir in einer noch der wenigen Demokratien in Europa und haben die Verpflichtung, uns auseinanderzusetzen mit unseren Mitbürgern. Und daher war es eigentlich der Angang zu sagen, Sherry, pass erst mal auf, dass du nicht wertest. Du wertest weder die Brüder, noch die Eltern, noch Ainur. Du schaust sie dir jetzt erst mal an. Und der zweite Schritt war dann zu sagen, dass das Ensemble hauptsächlich aus Kurden, Türken zusammengesetzt ist, die mir auch als deutsch-amerikanische Filmemacherin, wobei ich eher deutsch bin als amerikanisch, einfach Input zu geben, wie solche Familienstrukturen auch wirklich zu bewerten sind, beziehungsweise auch aufzuzeigen sind.
Haben Sie da heftige Diskussionen auch geführt?
Ja, also heftig, leidenschaftlich, aber im schönsten Sinne leidenschaftlich. Und ich denke auch, wenn man von außen auf solche Geschichten geht, braucht man eine große Durchlässigkeit und Offenheit und muss sehr viel zuhören, um dann für sich auszutarieren, was die richtigen inszenatorischen Schritte dann sind.
Ich unterstelle, Sie sind jemand, der sehr gut zuhören kann wahrscheinlich.
Ich hoffe doch.
Wir wollen jetzt nochmal Musik hören und zwar den ersten Satz aus dem Mandolinenkonzert von Vivaldi. Auch das ein Wunsch von Ihnen, Sherry Horman?
Ja, das Stück begleite den Film Kramer gegen Kramer, einer meiner absoluten Lieblingsfilme mit Dustin Hoffman und Meryl Streep, uralt. Und es gibt keine Filmmusik, nur dieses Mandolinenkonzert. Das finde ich total faszinierend.
In der Kultur Klassik à la carte, Mandolinenmusik von Antonio Vivaldi, hier mit Il Giardino Armonico. Sie haben gerade gesagt, Sherry Horman, sie hat das so fasziniert, weil nur diese Musik den von Ihnen so geschätzten Film Kramer gegen Kramer begleitet hat. Sind Sie jemand, der ganz viele Filme auch schaut von Kolleginnen und Kollegen?
Unbedingt. Das ist ja hoch inspirierend. Also, weil wir alle einen anderen Blick haben, wenn wir Filme drehen, Geschichten erzählen. Und ich gucke schon, ich weiß nicht, seitdem das mit dem Klavierspielen immer schwieriger wurde, ging ich ins Kino. Und Kramer gegen Kramer, und jetzt nochmal, als wir diese Musik gerade hörten, dachte ich auch, es ist interessant. Wir begannen das Gespräch mit leicht und schwer. Und wenn man darüber nachdenkt, Kramer gegen Kramer geht um Scheidung. Es geht um Selbstbestimmung in einer Ehe. Auf dem Rücken eines Kindes. Es ist wirklich ein sehr harter Film. Und wir hören diese Musik und die klingt irgendwie heiter, leicht. Und in diesen wirklichen Auseinandersetzungen und der Verzweiflung in diesem Ehepaar zwischen Dustin Hoffman und Meryl Streep blitzt immer wieder diese Musik auf, wie so ein Gegenentwurf.
Um Selbstbestimmung geht es ja auch in Ihrem neuen Film, Jetzt nur eine Frau. Sie haben ja eben schon gesagt, dass es Ihnen ganz wichtig war, den Cast zusammenzustellen, in erster Linie aus Schauspielerinnen und Schauspielern, die auch einen türkischen oder türkisch-kurdischen Hintergrund haben. Wie haben Sie Ihre Protagonistin gefunden? Ainur wird ja gespielt von Almina Bagriacik, die viele kennen aus dem Tatort wahrscheinlich, mit Axel Milberg, dem Kieler Tatort, aber ja auch aus vielen anderen Produktionen inzwischen.
Almila kam ins Casting und sie kam übernächtigt rein und war auch ein bisschen so, ja, was soll ich hier, mache ich halt. Und das ist ja oft die schönste Entspanntheit, wenn man so absichtslos in ein Casting geht und nicht völlig verkrampft, ich muss diese Rolle unbedingt kriegen. Und ein großer Teil blieb im Grunde genommen. Almila ist nämlich mit einer riesigen Werf in diesen Film rein und wurde immer ruhiger, weil es war so, als würde sie sich voll in die Biografie von Ainur hineinbegeben. Und es war nicht ein, hier kommt eine Schauspielerin, die spielt jetzt mal eine Figur, die gelebt hat, sondern es war, hier kommt eine Frau, die uns was erzählt und vermittelt. Und das ist die Kraft an Almilas Spiel. Das ist eine hochkluge, intelligente junge Frau. Ich bin ein Riesenfan.
Das soll sie als Regisseurin ja auch sein. Aber wie begleitet man die Schauspielerin bei einer so schwierigen Arbeit ja letztlich auch?
Indem man nach sehr heftigen Szenen auch in eine Stille kommt, dann wieder eine Heiterkeit, dann wieder, dass man auch Blödsinn macht, um zu lachen, um gemeinsam Musik zu hören. Almila hört sehr viel Musik, andere Musik als ich, die ist ja nun auch Jahrzehnte jünger als ich, aber und viel redet und einfach nur verweilt.
Gibt es für Sie einen ganz zentralen oder wichtigen oder den wichtigsten Moment im Film? Für mich war eine ganz einprägsame Szene, die ja auch richtig zelebriert wird, wie Ainur nach, ich weiß gar nicht wie langer Zeit, sich entschließt, ihr Kopftuch abzulegen.
Ja, das ist natürlich eine der Schlüsselaugenblicke im Film. Wobei es nicht heißt, dass eine Frau, die ihr Kopftuch weiterträgt, nicht auch eine selbstbestimmte Frau sein kann. Für Ainur war es aber ein wichtiger Moment, dieses Kopftuch abzulegen. Sie sagt ja auch im Film, ich weiß nicht, was Allah gegen meine Haare hat. Und wenn Sie den Film sehen, ist auch der musikalische Moment sehr unerwartet.
Sie haben ja vorhin schon gesagt, dass es für Sie durchaus ein Weg war, auch die Form zu finden für diesen Film.
Ja.
Also es ist irgendwie, sage ich jetzt mal, ein dokumentarischer Spielfilm. Mhm. Und trotzdem ist es vor allen Dingen ein Spielfilm. Was Ihnen wichtig, dass eine Frau die Kamera führt für dieses Projekt?
Nein, mir war wichtig, dass Judith Kaufmann die Kamera führt bei diesem Projekt.
Warum?
Weil ich sie als wirkliche Bildkünstlerin empfinde, als inhaltlichen Sparringpartner. Also sie geht sehr inhaltlich an ihre Einstellungen ran. Sie ist sehr genau, sie ist sehr kritisch und sie ist sehr schnörkellos.
Würden Sie denn sagen, jetzt überspitzt gefragt, dieser Film ist ein Frauenfilm?
Nein. Dieser Film ist ein Film für Menschen, von Menschen gemacht. Sie merken ja selber, dass ich mich gegen diese Kategorisierung auflehne.
Deswegen frage ich Sie ja auch.
Ich möchte als Mensch wahrgenommen werden und nicht in meinem Geschlecht. Und das Schöne ist, Frauen haben sicherlich nochmal einen anderen Blick als Männer. Aber es gibt Männer, die einen sehr weiblichen Blick haben und Frauen, die einen sehr männlichen Blick haben. Und da müssten wir nochmal, aber das sprengt unsere Sendung, genau analysieren, was ist ein männlicher und was ist ein weiblicher Blick und gibt es den denn auch wirklich?
Und welchen Blick haben Sie?
Ich glaube, dass mein Blick sich immer wieder ändert, weil das Leben mich ja auch ändert, weil das Leben ja einen auch fordert. Es gibt Momente der Trauer, es gibt ja Momente des Verarbeitens, es gibt Momente von purem Glück. Das Leben ist ja wie eine Achterbahn und so verändert sich auch der Blick. Wichtig ist mir nur immer, es gibt von Gandhi einen Satz, und der begleitet mich wirklich schon sehr, sehr lange. Behandle andere so, wie du behandelt werden möchtest. Das macht auch den Blick.
Isaac Perlman und Isaac Stern als Solisten in dem Konzert für zwei Violinen, Streicher und Continuo D-Moll, Werkverzeichnis 1043 von Johann Sebastian Bach. Zubin Mehta leitete das New York Philharmonic Orchestra. Auch das ein Wunsch von Ihnen, Sherry Horman. Was verbinden Sie damit?
Ich habe das Stück zum ersten Mal wirklich wahrgenommen in einem Film Children of a Lesser God. Und John Hurt tanzt seiner taubstummen Freundin dieses Stück vor, damit sie ein Gefühl für die Musik bekommt. Das hat mich total beeindruckt damals. Und ich liebe das. Es lief bei uns dann immer irgendwie zum Frühstück.
Was heißt bei uns?
Bei meinem Mann und mir. Das war so eines der Stücke. Wir hatten immer so eine Auswahl an Stücken, die wir gerne morgens hörten.
Michael Ballhaus meinen Sie jetzt?
Ja, genau.
Mit ihm zusammen haben Sie ja auch mal gedreht. Das war der Natascha Kampusch-Film. Wie kommt es eigentlich, wir haben da eingangs das nur kurz angerissen bisher, dass Sie doch so ein großes Interesse auch entwickelt haben, eigentlich seit Ende der 90er Jahre für starke Frauenfiguren der Zeitgeschichte. Also einmal Doris Deary, deren Autobiografie Sie ja verfilmt haben, dann Natascha Kampusch, jetzt eben Aynur Sürücü.
Da müsste ich erstmal die Frage stellen, was ist eine starke Frau? Sind wir nicht irgendwo alle irgendwo stark? Das ist etwas, tatsächlich ein Begriff, der mich sehr beschäftigt, weil ich diese Frage natürlich öfters gestellt bekomme und inzwischen frage ich mich, was ist das stark? Und ich denke, stark ist doch der Moment, sich zu reflektieren und sich hinzusetzen und zu sagen, ist das das Leben, was ich leben möchte? Oder sieht das Leben, was ich leben möchte, anders aus? Bei Doris Deary war es die Flucht von einem Zuhause und ein großes Glück, entdeckt zu werden als Model, und dieses Glück nicht als selbstverständlich zu nehmen, sondern zu sagen, ich mache etwas daraus. Ihr denkt alle, ich bin eine schöne Frau, ihr wisst gar nicht, wie zerstört ich bin. Bei Natascha Kampusch war der Moment zu sagen, was macht das mit einem Kind, das 6 Jahre in der Dunkelheit lebt? Die ersten 4 Jahre ohne Fenster. Wie zerstört das ein Menschenleben? Und trotzdem, man sich dann irgendwann auch beginnt, selber zu hassen, wage ich irgendwann die Flucht. Bei Aynur Sürücü verbindet mich die große Nähe zu einer inneren Kraft. Ich werde mich nicht unterkriegen lassen. Against all odds. Ich werde mich nicht unterkriegen lassen. Aber wir alle, die solche explizit außergewöhnlichen Geschichten nicht erlebt haben, sind auch starke Frauen.
Es ist ja in allen 3 Fällen, glaube ich, ein gewisser Prozess gewesen, bis Sie sich dafür entschieden haben, diese Geschichte zu erzählen. Ich glaube, die heftigsten Diskussionen, ob man die Geschichte tatsächlich erzählen sollte, überhaupt, hat es ja gegeben im Fall Natascha Kampusch. Warum haben Sie nachher gesagt, ich mache das? Ich glaube, eine gewisse Rolle hat auch Ihr Mann Michael Ballhaus gespielt, weil der Sie ein bisschen auch gedrängt hat, fast das zu tun. Warum?
Michael hat mitbekommen, dass ich in den Anfängen der Entwicklung sehr eng mit Bernd Eichinger gearbeitet hatte und dann ausgestiegen bin. Und
dem Bernd Eichinger das ursprüngliche Drehbuch geschrieben.
Genau, Bernd Eichinger hat das ursprüngliche Drehbuch geschrieben, hatte die Rechte und sagte, Sherry, du musst das machen, ich habe Wüstenblume gesehen. Und erst war ich irgendwie auch total geschmeichelt und dachte mir, ja, gar kein Problem. Und irgendwann habe ich kalte Füße bekommen, bin wirklich von heute auf gleich ausgestiegen. Michael fand das damals keine gute Idee. Und als Bernd Eichinger kurz darauf verstarb, guckte er mich an und sagt, so, jetzt hast du eine Verpflichtung. Und ich sagte, sagt mir überhaupt keiner, was ich für eine Verpflichtung habe. Und er sagte, doch, du wirst auf dieses Mädchen schauen und ich werde dich begleiten. Ich werde nochmal hinter die Kamera gehen, weil ich weiß, du wirst sie nicht verurteilen. Und du wirst dieser Geschichte einen neuen Blick geben. Und so ging er nochmal hinter die Kamera.
Das heißt, er hat es von sich aus angeboten?
Er hat es von sich aus angeboten, ja. Und das war natürlich eine enorm, auch das Wort intensiv ist auch sehr abgegriffen, aber es war eine sehr fruchtbare, sehr intensive, sehr genaue Reise mit Michael. Das Großartige an meiner Arbeit ist, dass ich immer wieder lerne.
Was haben Sie von seinem Blick durch die Linse bei dieser Arbeit gelernt?
Weniger ist mehr. Ich wollte noch mal verspielter dran gehen und er hatte eher so diesen Johann Sebastian Bach-Blick. Nüchterner ist mehr. Und Michael selbst hat es natürlich auch gereizt, in einem fensterlosen Raum mit einer Glühbirne von 4 Quadratmetern Bilder zu finden aus der Seele des Kindes heraus. Und wir waren auch beide sehr überrascht, dass doch der Film viele Zuschauer hatte, weil man ja immer sagt, schwere Themen, die Menschen gehen deswegen nicht ins Kino. Das stimmt überhaupt nicht. Menschen wollen Emotionen sehen. Menschen wollen sehen, wie andere Menschen mit ihren Emotionen umgehen, wollen Geschichten erzählt bekommen, an die Hand genommen werden. Und Michaels Blick hat diesem Film sehr, sehr geholfen.
Haben Sie Natascha Kampusch danach mal gefragt, wie sie den Film fand?
Natürlich. Wir haben Natascha Kampusch den Film gezeigt Sie war auch bei Dreharbeiten dabei. Ich kann noch nicht über das Leben eines lebenden Menschen hinweg einfach bestimmen, was richtig und was falsch ist.
Was ist dann trotzdem auch für Sie als Regisseurin so wichtig, eben gerade auch Frauen, die noch leben, vielleicht in Filmen abzubilden?
Wir kennen doch alle den Alltag, den wir bewältigen dürfen, müssen, tun. Wir kennen alle, dass wir manchmal das Gefühl haben, wir sind voller Energie und Kraft und plötzlich eines Morgens wachen wir auf und wir kommen kaum aus dem Bett. Wir rennen zum Arzt und er sagt, ich kann nichts feststellen, Ihre Blutwerte sind die eines Babys, perfekt. Und man geht raus aus dem Arzt und denkt sich, aha, bin ich das Problem? Und da beginnt das Problem. Ich selbst bin nicht das Problem. Aber mein Blick auf mich selbst kann mich zum Problem machen. Und dieses fehlende Selbstwertgefühl, diese unterbelichtete Wertschätzung seiner selbst, das ist etwas, was mich total reizt, das zu erzählen. Und manchmal nimmt man sich dann einfach sogenannte starke Frauenfiguren raus, um zu sehen, welche Täler sie durchschreiten mussten, um in diese Kraft zu kommen. Das ist die ehrlichste Antwort, die ich Ihnen geben kann.
Dankeschön.
Gerne.
Dave Brubeck.
Ja,
es kommt
Dave
ein bisschen
Brubeck,
Stimmung
mal
hier.
Ein bisschen hier Heiterkeit reinzubringen.
Who's the real ambassador? The real ambassador.
Tja, wer repräsentiert hier wen? Am Ende haben wir auch Louis Armstrong noch gehört in diesem Song von Dave Brubeck, The Real Ambassadors. Auch das ein Wunsch von Ihnen, Sherry Horman. Warum?
Ja, warum? warum? Das ist wirklich ein sehr persönliches Lied. Muss ganz kurz persönlich werden.
Bitte?
Mein Mann und ich sind sehr viel Auto gefahren und Michael liebte dieses Lied und wir haben dann immer gemeinsam gesungen. Ja? Und irgendwann habe ich ihn angeschaut und gesagt, das ist doch ganz typisch, dass du dieses Lied liebst, weil ich fühle mich eher so wie der Anfang, so der griechische Chor, ja, der bereitet das Feld und dann kommt Louis Armstrong und singt. Und so ist es ein bisschen in unserem Leben. Wir fahren irgendwo hin, ich steige aus, mache dir die Tür auf. Das war schon, als er nicht mehr so gut sehen konnte. Und dann kommt er und dann ist das Feld bereitet. Und dann sagt er, das ist gemein von dir, das stimmt so überhaupt nicht, es ist doch ein politisches Lied. Sag ich, ja, ein politisches Lied ist es sowieso, deswegen hören wir es ja auch. Aber mir war es auch wichtig, dieses Lied reinzubringen in diese Sendung, weil er sagt diesen wunderbaren Satz, Louis Armstrong, we don't pretend, I don't pretend. Also ich gebe nicht vor und ich fühle mich auch nicht repräsentiert von der Politik. Mir geht's auch so ein bisschen, beziehungsweise uns ging's damals auch so ein bisschen und umso wichtiger auch, dass wir diese Filme machen. Dass wir außerhalb des sogenannten Kulturbetriebs, der auch eine oft sehr einseitige Sicht hat, auf Themen kommen, die nicht so berücksichtigt werden. Also Sie sehen, ich schaffe es immer sogar aus der Heiterkeit wieder was Ernstes zu machen.
Darf ich fragen, wie Sie Michael Ballhaus eigentlich kennengelernt haben? War das also ja nicht bei einer gemeinsamen Arbeit, weil ich glaube, das war die einzige gemeinsame Arbeit, die Sie je gemacht hatten bei dem Film Natascha Kampusch.
Michael war sehr in der Umweltpolitik engagiert und hatte auch einen Verein, The Future is Now, und suchte einen Vorstand. Und kontaktierte mich und sagte, ich suche eine Frau. Wofür? Für den Vorstand. Ich war noch nie in einem Vorstand und ich werde auch nicht in einen Vorstand gehen. Und übrigens, wenn Sie auch eine Quotenfrau haben wollen, das können Sie auch gleich vergessen. Und dann sagte er, wunderbar, dann lassen wir uns doch mal treffen. Das war der Beginn.
Ja, von Quotenfrauen halten Sie nicht viel. Nein. Das ist jetzt, glaube ich, schon deutlich geworden. Aber trotzdem sind Sie doch wahrscheinlich auch der Meinung, dass mehr Frauen Regie führen sollten, mehr Frauen auch in bestimmten Filminstitutionen vertreten sein sollten und so weiter.
Unbedingt, absolut. Nur wir müssen auch schauen, dass wir das Bewusstsein dafür verändern und nicht nur ein Gesetz rausbringen und uns danach ausrichten, weil das wird irgendwann auch wieder wie so eine Welle zurückschlagen. Und dennoch bin ich begeistert. Ich habe ja sehr viel auch mit First Steps zu tun. Das ist ja von der Filmakademie nachwuchsfördernde Preisverleihung. Und jedes Jahr zu sehen, wie viele Frauen da oben auf der Bühne stehen. Ja, und auch wie selbstverständlich manche Themen sind, die für meine Generation noch nicht selbstverständlich waren. Und Und als ich noch jung war, waren wiederum tolle Frauen aus dem Filmgewerbe, Frau von Trotter und viele, viele Frauen, die sich engagiert haben. Es ist wichtig, sich dafür zu engagieren. Ich habe nur Probleme mit diesen Begrifflichkeiten.
Sie haben ja vorhin mal erzählt, dass Sie angefangen haben, viel ins Kino zu gehen, als Sie gemerkt haben, dass das mit der Pianistinnenkarriere schwierig werden würde. Wann oder wie oder vor allen Dingen auch warum haben Sie dann die Entscheidung getroffen, mal irgendwann Regisseurin zu werden?
Es hat sehr lange gedauert, bis ich das Selbstbewusstsein hatte, selbst Regie zu führen, und begann als Regieassistentin, begann dann als Szenenbildnerin. Und irgendwann dachte ich mir, diese Geschichten, die hier alle verfilmt werden, ich möchte andere Geschichten erzählen, und begann zu schreiben. Und wollte es eigentlich selber inszenieren, und dann sagte der Fernsehsender, nö, kannst du doch gar nicht. Sag ich, okay, dann eben nicht. Und es dauerte wirklich, das war ein ganz, ganz langer Prozess, bevor ich mich traute, Regie zu führen. Und es ist heute noch ein Prozess.
Ach, tatsächlich?
Ja, man wird ja eher ängstlicher als mutiger. Also es ist jedes Mal, frage ich mich neu, wie soll ich sagen?
Kann ich das?
Kann ich das? Ich muss gerade daran denken, weil Sie mich fragen, als ich meinen ersten Kinofilm Leise Schatten drehte, traf ich Helmut Dietl. Und in Leise Schatten spielt eine Blütezeit eine große Rolle, nämlich Rapsfelder. Und Helmut Dietl sagte, was willst du nur mit so einem Rapsfilm? Sag ich, das ist kein Rapsfilm, das ist eine Liebesgeschichte. Aber ich habe total Schiss. Und dann lachte er und sagte, du glaubst, du hast jetzt Angst. Das wird nur immer schlimmer, Sherry, von Film zu Film, weil man mehr und mehr seine Schwächen kennenlernt.
Und er hat recht behalten, entnehme ich jetzt.
Ja, der Pause, ja. Ja.
Welche Rolle spielt das Fernsehen und welche Rolle spielt das Kino?
Das Fernsehen ist für mich ein großes Experimentierfeld, Dinge auszuprobieren, die ich dann in einem Kinofilm umsetzen kann. Und Schauspieler kennenzulernen hier in Deutschland und zu versuchen, in knapper Zeit auf den Punkt zu kommen in der Inszenierung.
Tears Transforming ist auch ein eher ruhigerer Titel.
Ja, bin ein großer ECM-Fan und suche da immer wieder nach Neuentdeckungen. Und das war vor einigen Jahren Todd Gustafsson, ein Stück, was ich sehr mag.
Tears Transforming von und mit dem Todd Gustafsson Trio. NDR Kultur Klassik à la carte, Sherry Horman. Wie ist das eigentlich, wenn Sie so eine Musik hören? Sehen Sie Bilder?
Ja, sehe ich.
Aber Sie verraten sie nicht, oder doch?
Bei dieser Musik sehe ich immer wilde Bachläufe.
Und obwohl sie so ruhig ist?
Ja, ganz interessant. Ich habe mal so mich rausgezogen aus allem für 5 Jahre. Wir sind in die Wälder von Massachusetts gezogen. Und da sind diese kleinen Bachläufe, wenn sich das so über die Steine bewegt, macht es so ein Geräusch, so ein leichtes Hauchen. Das sehe ich da.
Warum sind Sie für so eine lange Zeit in die Natur gegangen?
Das wollte ich immer schon. Ich war schon als Teenager ein großer Fan von Thoreau und Emerson, von den Texten und den Transzendentalisten, und dachte, oh, wie muss das sein, wenn man nur noch Natur hört, und suchte einen Fleck. Es war dann wirklich Wälder, Elche, Bären. War schön.
Hatten Sie dann danach, als Sie sich entschieden haben, in Anführungszeichen in die Zivilisation zurückzukehren, das Gefühl, Sie fangen auch wirklich mit etwas nochmal wieder neu an?
Aber ja, es sagt keiner, ach schön, dass du wieder zurück bist, Sherry. Sondern jeder hat ja weitergelebt und man fängt buchstäblich wieder von vorne an.
War das schwer?
Das war sauschwer, ja. Aber es war richtig. Es war ja auch meine Entscheidung, wegzugehen. Ich wurde ja nicht gezwungen. Also trage ich auch die Konsequenzen.
Sie drehen jetzt auf dem Land, also jetzt nicht in der Wildnis, sondern im alten Land, hier in der Nähe von Hamburg, weil Sie diesen absoluten Bestseller Altes Land von Dörte Hansen fürs ZDF verfilmen, soll, glaube ich, ein Zweiteiler werden. War das ein Stoff, wo Sie sofort gesagt haben, ja, mache ich?
Das Buch kam zur richtigen Zeit in meine Hände. Das war ein halbes Jahr, nachdem Michael verstorben war. Und ich bewundere die Zeitgleichheit, die Dörte Hansen herstellen kann, dass die Vergangenheit immer Teil unserer Gegenwart ist. Und das fasziniert mich, weil wir tragen die Vergangenheit immer mit uns rum. Und ich war wirklich begeistert von diesem Buch und ich danke Dörte Hansen auch für ihr Vertrauen, dass wir daraus einen Film machen können. Das ist keine einfache Angelegenheit.
Sie haben das Drehbuch, glaube ich,
auch geschrieben? Ich habe das Drehbuch selber geschrieben, ja. Das habe ich für Wüstenblume gemacht. Also hin und wieder traue ich mich. Ich habe aber jetzt schon Angst vor der ganzen Lesepolizei von Dörte Hansen, weil jeder hat ja seinen Eindruck, so wie Sie mich fragen, was für Bilder sehen Sie bei der Musik? So ist es ja auch, welche Bilder sieht jeder bei einem Roman oder welche Schauspieler sieht jeder bei einem Roman oder warum hast du diese Szene nicht reingenommen, die war doch so wichtig. Also ja, es ist ja immer eine Interpretation eines Romans.
War denn für Sie von vornherein klar, wer diese Vera spielen sollte? Also die alte Frau, die da im alten Land lebt und dann Besuch bekommt von ihrer Nichte?
Nein, es war keineswegs von Anfang an klar. Wir haben sehr, sehr lange gegrübelt und wir haben einfach uns dann tatsächlich für Iris Berben entschieden, weil ich schon lange mal wieder mit Iris auch arbeiten wollte und Iris auch entdecken möchte, was sie noch erzählen möchte. Wir haben ja den Filmpreis letztes Jahr zusammen gemacht.
Da haben Sie Regie geführt?
Genau, der Filmpreis hat ja einmal im Jahr diese große Veranstaltung und ich habe die Inszenierung gemacht. Und Iris war dann ein wichtiger Bestandteil. Und wir guckten uns an und sie sagte, Sherry, wann arbeiten wir wieder an einem Film zusammen? Ich sagte, du, ich schreibe gerade an einer Geschichte, aber das ist so gar nicht Iris. Dann sagte sie, vielleicht ist es die andere Iris, die man noch nicht kennt. Und dann saßen wir Stunden zusammen und ich sagte, interessiert dich Sprachlosigkeit? Und dann sagte sie, her mit dem Buch.
Was ist jetzt so Ihr Gefühl bei den Dreharbeiten? Sie sind ja gerade mittendrin.
Es ist sehr aufregend, weil wir an einem einzigen Drehtag durch verschiedene Epochen Deutschlands gehen. Also wir befinden uns morgens in den 50ern und sind am Nachmittag 2019. Also, und das ist jedes Mal, das ist ja ein riesiges Ensemble durch diese vielen Figuren. Und es ist traumhaft wirklich zu sehen, wie das Filmteam auch so gebannt ist, wenn man auf einmal hier in der Leißhalle ein Café in den 50er Jahren dreht und die Komparsen kommen in diesen wunderschönen Kleidern und man muss ihnen sagen, du gehst, als würdest du in Turnschuhen gehen. Nein, wir lernen nochmal richtig gehen. Ja, und wumms ist man plötzlich in einem Blumenladen 2019. Das ist verrückt. Und das ist auch die unglaubliche Wucht dieses Romans.
Und verrückt ist es dann ja wahrscheinlich auch, weil der Film, der jetzt morgen ins Kino kommt, Nur eine Frau, für Sie eigentlich schon ganz lange zurückliegt. Und trotzdem werden Sie ja jetzt auch damit sich nochmal wieder beschäftigen.
Nein, Nur eine Frau liegt überhaupt nicht zurück. Nur eine Frau ist wirklich Teil meiner Gegenwart, weil es wirklich eine tiefe Herzensangelegenheit ist, dieser Film. Und so wie Wüstenblume auch Gegenwart ist. Es ist das Schöne an Filmen, dass wir festhalten können. Es hat keine Flüchtigkeit. Insofern ist Nur eine Frau, ist wie ein Herzschlag meinerseits.
Bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, gehen Sie ins Kino. Ab morgen geht das. Nur eine Frau, ein wirklich bewegender und, wie ich finde, kluger dokumentarischer Spielfilm von Sherry Horman über eine mutige Frau, die scheitert ja an den Gesetzen ihrer Familie, vielleicht auch an ihrer Liebe zu dieser Familie. Die Frage kann ja jeder dann auch für sich beantworten, wenn er den Film sieht. Sherry Horman, vielen Dank.
Ich danke Ihnen. Tschüss.
Das war Klassik à la carte mit Sherry Horman und mein Name ist Katja Weise. Wenn Sie die Sendung nachhören möchten, so können Sie das auch im Internet unter www.ndr.de/ndrkultur oder auch über die App. Noch einen schönen Nachmittag.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.